SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed war mit Spannung erwartet worden, jetzt ist sie da. Die Fed hat angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Trump den Leitzins unverändert gelassen. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt, sagte Fed-Chef Powell. Trump hatte Powell erst vor wenigen Tagen erneut gedrängt, die Zinsen zu senken. Aus Washington berichtet Birgit Eger.
Mit Spannung war die Sitzung der amerikanischen Zentralbank Fed erwartet worden, denn dieses Mal ging es um mehr als nur die Zinshöhe. Es ging auch um die Unabhängigkeit der Zentralbank, die US-Präsident Donald Trump immer wieder in Frage gestellt hatte. Die Banker um Fed-Chef Jerome Powell haben sich schließlich nicht reinreden lassen. Der Leitzins bleibt unverändert, bei 4,25 bis 4,5%. Dennoch sei die US-Wirtschaft stabil, so Powell auf der Pressekonferenz. Wie sich die Politik der neuen Regierung aber weiterentwickeln werde, vor allem wie sich die unerwartet hohen Zölle auswirken werden, sei völlig unsicher. Deshalb werde man in den nächsten Wochen beobachten, wie sich die Wirtschaftsdaten entwickeln und dann entsprechend reagieren. US-Präsident Donald Trump hatte gefordert, jetzt den Leitzins zu senken. Niedrigere Zinsen haben zwar in der Regel den Vorteil, dass sich Banken billiger Geld leihen können, aber den Nachteil, dass die Preise steigen.
Beim Konklave im Vatikan haben sich die Kardinäle im ersten Wahlgang nicht auf einen neuen Papst einigen können. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg am Abend schwarzer Rauch auf. Das Zeichen dafür, dass kein Kandidat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht hat. Aus Rom berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Damit war allgemein gerechnet worden. Zu lang ist die Liste der Favoriten. Zu viel Gesprächsbedarf hatten die Kardinäle in den letzten Tagen. Es hat lange gedauert. 4,5 Stunden vergingen vom Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle bis zum schwarzen Rauch. Die 133 Wahlberechtigten hatten am Nachmittag den Eid geschworen. Anschließend wurden die Türen der Sixtiner verschlossen. Rund 45.000 Menschen hatten sich derweil auf dem Petersplatz versammelt, um das Ereignis mitzuerleben. Genaue Wahlergebnisse werden vom Vatikan nicht bekannt gegeben. Nur wenn es keine Einigung gibt, gibt es schwarzen Rauch und im Falle einer erfolgreichen Wahl weißen. Es ist schwer vorhersehbar, wie lange das Konklave dauert. Bei der Wahl von Papst Franziskus waren 5 Wahlgänge nötig, bei der Wahl Benedikts des 16. 4.
Der verstorbene Papst Franziskus hatte sich in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens immer wieder für Frieden im Nahen Osten eingesetzt. Bei neuen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden nun mehr als 100 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch viele Kinder und Frauen. Aus Tel Aviv berichtet unsere Korrespondentin Hanna Resch.
Ziele waren unter anderem ein Restaurant in der Nähe eines belebten Marktes und eine Schule, die als Notunterkunft für Vertriebene diente. Seit Beginn des Gazakrieges im Oktober 2023 wurden nach palästinensischen Angaben über 52.000 Menschen getötet. Ein neuer Plan der israelischen Regierung sieht eine dauerhafte Einnahme und Besetzung des Gazastreifens vor. Unterdessen hat die Hilfsorganisation World Central Kitchen mitgeteilt, dass sie ihre Arbeit im Gazastreifen einstellen muss. Die Essensvorräte seien aufgebraucht. Die Organisation sei nach eigenen Angaben nicht in der Lage weiterzumachen, ohne die Genehmigung Israels, die Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen.
Ein großer Konflikt seit langem besteht ja auch zwischen Israel und dem Erzfeind, muss man sagen, Iran. Jetzt nimmt der Iran plötzlich in einem anderen Konflikt eine Vermittlerrolle ein. Der iranische Außenminister Araghchi ist gerade zu Gesprächen in Indien. Er will nach iranischen Angaben im eskalierenden Konflikt zwischen Pakistan und Indien vermitteln. Peter Hornung ist unser Korrespondent in Neu-Delhi. Hat der Iran hier aktiv seine Hilfe angeboten?
Ja, diese Vermittlungsbemühungen gehen tatsächlich weiter. Irans Außenminister Abbas Araghchi, der ist gestern Abend hier in Neu-Delhi eingetroffen, wird heute Gespräche führen und natürlich das wichtigste Thema, wie kann eine weitere Eskalation im Konflikt mit Pakistan verhindert werden. Der Iran, der hatte ja schon zu Beginn der Krise seine Vermittlungen angeboten und Araghchi war schon am Dienstag in Pakistan, in Islamabad und hat dort Gespräche geführt. Der pakistanische Premier Shehbaz Sharif, der hatte am Abend erneut angekündigt, dass Pakistan reagieren wird auf die Angriffe Indiens. Er hatte ja auch schon zuvor seinem Militär freie Hand gegeben.
Auch beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wird natürlich weiter nach Lösungen gesucht, um ihn möglichst schnell und möglichst zufriedenstellend zu beenden. Die EU-Außenminister haben sich beim Treffen in Warschau auf weitere Unterstützung für die Ukraine geeinigt. Der neue deutsche Außenminister Wadephul von der CDU forderte sogar, die Ukraine mit allen Mitteln zu unterstützen. Helga Schmidt berichtet.
Die Formulierung sorgte für Aufmerksamkeit. Welche Mittel das sind, ließ Wadephul offen, und offen blieb auch, ob neue, bisher noch nicht eingesetzte Waffen dazukommen könnten. Heute wird es auch um die heikle Frage gehen, wie die Aufrüstung der Europäer bezahlt werden soll. Alle halten sie für nötig, allein schon um unabhängig von den Amerikanern zu werden. Aber Länder wie Frankreich und Italien haben wegen ihrer hohen Staatsverschuldung Probleme mit der Finanzierung. Frankreich und Italien sähen es lieber, wenn die EU helfen würde mit einer Gemeinschaftsfinanzierung. Auch hier setzte der neue Bundesaußenminister einen eigenen Akzent. Wadephul schließt Gemeinschaftsschulden zumindest nicht aus, wenn damit die Rüstungsziele erreicht werden können.
Wadephuls Kabinettskollege, der neue Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU, hat gestern, wie schon erwartet, schärfere Grenzkontrollen angeordnet. Er hatte das mehrfach schon angekündigt. Die Grünen haben diese Entscheidung nun scharf kritisiert. Die Grenzkontrollen seien antieuropäisch und auch europarechtswidrig. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Mihalic, nannte es gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland unverantwortlich, wenn Dobrindt die Beamten an den Staatsgrenzen in den Rechtsbruch treibe. Die Bundespolizei sei nie dafür ausgelegt gewesen, 4000 Kilometer Grenze zu kontrollieren. Mihalic befürchtet, dass Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt durch massive Verlegungen von Bundespolizeikräften Sicherheitslücken an Kriminalitätsschwerpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen reißen werden. Zuvor hatte der polnische Ministerpräsident Tusk in Warschau Deutschland beim Antrittsbesuch von Kanzler Merz ebenfalls für die verschärften Grenzkontrollen kritisiert.
Der vergangene April war weltweit der zweitwärmste, der jemals gemessen wurde. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus mitgeteilt. Im April lag die Temperatur demnach erneut mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Außerdem zeigen die Copernicus-Daten erneut, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten aufheizt. Die größten Abweichungen nach oben gab es zuletzt in Osteuropa, Westrussland und Norwegen. Unterdurchschnittliche Temperaturen verzeichneten beispielsweise die Türkei, Bulgarien oder Rumänien. Nach Inter Mailand steht nun auch Paris Saint-Germain im Finale der Fußball-Champions League. Das Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal gewannen die Franzosen zu Hause mit 2:1. Unser Sportreporter Mats Nicholson berichtet.
Arsenal begann stark, das erste Tor aber schoss Paris. Fabian traf nach einer knappen halben Stunde mit einem tollen Linksschuss aus 18 Metern. In der zweiten Hälfte verschossen die Franzosen noch einen Strafstoß. Der ehemalige Dortmunder Hakimi legte dann das zweite Tor nach. Den Londonern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Saka. Paris Saint-Germain steht erst zum zweiten Mal im Champions-League-Finale. Trotz milliardenschwerer Investitionen aus Katar konnte das Team den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb noch nie gewinnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute zeigt sich neben vielen Wolken nur vorübergehend die Sonne. Im Laufe des Tages fällt in Baden-Württemberg hier und da leichter Regen. In Rheinland-Pfalz bleibt es dagegen weitestgehend trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens 9 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 18 Grad an der Ahr. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. Morgen ist es dann insgesamt wieder freundlich. Nur im Süden halten sich weiterhin noch dichte Wolken.
SWR aktuell. Hintergrund.
Künstliche Intelligenz, das ist ein Feld, in dem sich die Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich entscheiden wird. Und während hierzulande noch über ethische Leitplanken diskutiert wird, liefern sich die beiden Giganten USA und China längst ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die technologische Vorherrschaft. Wer hat in diesem Kampf der Großmächte die Nase vorn? Das fragen wir uns die ganze Woche über hier in SWR aktuell, und heute schauen wir dabei eben auf die KI. Ich habe vor der Sendung mit Felix Li gesprochen. Er hat viele Jahre als China-Korrespondent in Peking für mehrere deutsche Zeitungen gearbeitet und er kennt die Dynamiken in diesem Wettbewerb aus erster Hand. Herr Li, wenn wir auf den aktuellen Stand des KI-Wettbewerbs zwischen den USA und China schauen, wer würden Sie sagen, liegt momentan in Führung?
Ja, das ist nicht so ganz klar, weil das, was China offiziell schon veröffentlicht hat und bekannt ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und kann durchaus mit dem mithalten, was in den USA KI-mäßig geschieht. Aber es ist zu vermuten, dass die Chinesen in einigen Bereichen die Dinge noch geheim halten. Also, dass sie schon noch mehr in der Hinterhand haben, als offiziell bekannt ist. Also insofern ist schon zu vermuten, dass China sogar in einigen Bereichen sogar noch weiter ist, als offiziell bekannt ist.
Welche Strategie steckt denn aus Ihrer Sicht dahinter, dass man möglicherweise gar nicht alles bekannt gibt, was man schon entwickelt hat?
In China ist es halt so, also es sind natürlich in erster Linie schon Privatunternehmen, die dort die Innovation schaffen, aber die kommunistische Führung behält natürlich die Kontrolle über all das und sie koordiniert das auch ungemein. Und das ist natürlich dann auch politisch motiviert, was man schon bekannt machen will und was nicht. Es war ja auch kein Zufall, als OpenAI mit ChatGPT dann rauskam, dass die Chinesen dann gleich auch was präsentieren und als Donald Trump zu Jahresbeginn ankündigte, da die gewaltigen Investitionen nochmal in den KI-Bereich reinstecken zu wollen, dass die Chinesen dann prompt dann mit eigener Software kommen und damit ein regelrecht einen Schock in den USA ausgelöst haben, also so einen sogenannten Sputnik-Schock mit DeepSeek. Das ist sicherlich nicht alles Zufällen geschuldet, sondern politisch gesteuert.
Abgesehen von der Kommunikation und wie viel man preisgibt, wie unterscheiden sich noch die Herangehensweisen zwischen USA und China?
Also es ist ja schon beeindruckend, dass, also das hat man ja an DeepSeek gesehen, also DeepSeek hat gezeigt, dass es nämlich schon effizienter, kostengünstiger und auch durchaus ressourcenschonender geht, sowas zu entwickeln, also KI zu entwickeln, wie als es die Amerikaner bisher getan haben. Und was dahinter steckt, das hat schon ein System. Also Xi Jinping, also der Staatsführer, gibt bestimmte Industrietechnologien, Schlüsseltechnologien aus und sagt, China soll da führen werden. Und dann gibt es tausende von Firmen, die sich da reinbegeben. Und es ist nicht so, dass es dann die eine große Firma gibt, die dann alles zustande bringt, sondern jede dieser einzelnen Firmen, die mögen vielleicht im Gesamten gar nicht mal so gut sein, aber haben so Spezialbereiche, wo sie gut sind. Und der Staat fügt das dann zusammen und bringt dann halt, ich sag jetzt mal, die Super-KI hervor.
Wenn man sich das so anhört, dann klingt das so, als hätte man in den kommenden Jahren auch als USA gar keine Chance mehr gegen China auf dem Bereich.
Naja, gut, in China gibt's halt ein Problem und zwar ein ganz massives. Die KP, so wie die das alles steuert, will sie eben auch die Kontrolle über all das behalten. Und das hemmt die Entwicklung in gewisser Hinsicht auch. Also einerseits können die über so viele Daten verfügen wie kaum woanders, weil Datenschutzbewusstsein eben keine so große Rolle spielt, etwa im Vergleich zu Europa. Aber bestimmte Daten will die chinesische Führung natürlich nicht freigeben, nämlich gerade wenn es um politisch sensible Themen geht. Also deswegen ist es so zweischneidig.
Aber sind wir, wenn wir jetzt auch mal auf Europa blicken, damit quasi automatisch im Nachteil, weil wir auch noch viel höhere datenschutzrechtliche Bedenken haben?
Ja, also in Europa ist immer das Problem, dass gerade bei diesen neuen Technologien, dass da erstmal sehr, sehr viele Regularien eingeführt werden, bevor sich die Technologie überhaupt etabliert hat. Und das mag durchaus in vielen Bereichen auch Sinn haben, also dass man von vornherein reguliert, dass es nicht komplett ausartet. Aber das hemmt durchaus den, ich sag jetzt mal, den Innovationsgeist. Also das ist in China völlig anders. Diese Form von Innovation oder die fehlten in Europa natürlich komplett.
Sagt der Journalist Felix Lee, der viele Jahre lang als Korrespondent aus China berichtet hat und aktuell für die Süddeutsche Zeitung arbeitet. Morgen schauen wir zum Abschluss unserer Serie dann darauf, wie die USA und China mit ihren politischen Systemen im Wettbewerb stehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. In vielen Ländern wird heute an das Ende der NS-Zeit erinnert und an den Sieg der Alliierten. In Berlin gibt es aus diesem Anlass sogar etwas Einmaliges. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert erzählt uns von diesem besonderen Tag.
Guten Morgen. Eigentlich würde ich jetzt noch im Bett liegen, denn heute ist in Berlin Feiertag. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Berlin hat einen Feiertag, den sonst keiner hat. Das machen die Berliner ja gerne. Sie haben zwar längst nicht so viele Feiertage wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Wir arbeiten hier auch an Fronleichnam und an Allerheiligen. Dafür feiert Berlin den Weltfrauentag im Alleingang mit Mecklenburg-Vorpommern mit einem freien Tag. Der Weltfrauentag ist leider am 8. März. Da ist es traditionell in Berlin eiskalt. Fronleichnam Mitte Juni wäre mir ehrlich gesagt lieber. Heute also der 8. Mai als Feiertag. Allerdings nur einmalig zu 80 Jahre Befreiung von den Nazis und Kriegsende. In Frankreich ist das schon lange ein Feiertag. Zu Recht, wie ich finde. Das Ende eines Krieges kann man gar nicht genug feiern. Und weil unser Bundespräsident dazu heute eine Rede im Parlament hält, mache ich auch Dienst an diesem Feiertag und bin deswegen auch früh aufgestanden.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wir haben es ja gerade von Ifi Seibert gehört. Im Bundestag wird heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland vor 80 Jahren erinnert. Was dazu genau geplant ist, fasst jetzt nochmal unsere Berlin-Korrespondentin Ruth Kirchner zusammen.
Bei der Gedenkstunde werden Jugendliche aus Tagebüchern und Briefen von Zeitzeugen lesen und an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern. Die Hauptrede hält Bundespräsident Steinmeier. Der Umgang mit Russland ist dabei ein Balanceakt. Steinmeier will den wichtigen Beitrag Russlands bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus würdigen, zugleich aber jeder Verfälschung der Geschichte entgegentreten. Hintergrund ist die russische Propagandaerzählung, der Krieg gegen die Ukraine sei eine Fortsetzung des Kampfes gegen den Faschismus. In Auszügen des Redemanuskripts Steinmeiers, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen, heißt es dazu, die Rote Armee hat Auschwitz befreit. All das vergessen wir nicht. Aber gerade deshalb treten wir den heutigen Geschichtslügen des Kreml entschieden entgegen. Wegen des russischen Angriffskrieges hat der Bundestag den russischen und den belarussischen Botschafter nicht eingeladen. Geladen sind diplomatische Vertreter anderer Staaten, darunter der Botschafter der Ukraine.
In Brüssel im Europaparlament steht heute eine wichtige Entscheidung an. Die Autobauer sollen in Zukunft in der EU mehr Zeit bekommen, um Abgasgrenzwerte einzuhalten. Strafen wären damit auch erst später fällig, wenn ein Hersteller die Ziele verpasst. Das EU-Parlament soll heute den Weg freimachen für diesen Aufschub. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Autobauer müssen die Vorgaben nicht wie ursprünglich geplant schon im laufenden Jahr einhalten, sondern sie bekommen dafür einen Zeitraum von 3 Jahren. Wenn Hersteller die Grenzwerte aktuell nicht erfüllen, müssen sie 2026 oder 2027 umso besser sein. Sie können millionenschwere Strafzahlungen fürs Überschreiten der Grenzwerte im laufenden Jahr also vermeiden, indem sie danach mehr liefern. Wenn heute Mittag das EU-Parlament mit Ja votiert, muss ein Ministerrat diesen Beschluss abschließend billigen. Dann tritt das Gesetz 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.
Wir hatten vorhin ja schon über das Konklave berichtet. Auch für den künftigen Papst wird die Aufarbeitung und der Umgang mit Missbrauch in der katholischen Kirche eine große Herausforderung sein. Grundlage dafür sind meist wissenschaftliche Studien. Die Mannheimer Historikerin Silvia Schraut stellt heute Teil 1 einer Studie zu sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche im Bistum Speyer vor. Das unabhängige Projekt ist vor 2 Jahren gestartet. Es ist auf 4 Jahre angelegt. Das Bistum selbst will morgen zu den ersten Ergebnissen Stellung nehmen. Hochwasser und Starkregen stellen zunehmend eine Gefahr dar, auch in Baden-Württemberg. Das haben die Unwetter im Juni vergangenen Jahres mit 2 Todesopfern gezeigt. Am Nachmittag proben Behörden und Einsatzkräfte in mehreren Kreisen und Städten mit der Mur-Flutübung für den Notfall. SWR-Reporter Christoph Schöneberger berichtet.
Ein starkes Niederschlagsszenario mit lokalen Starkregenzellen wurde erstellt, heißt es vom Regierungspräsidium Stuttgart. Lokale Pegel der Kommunen werden simuliert, um ein realistisches Szenario sicherzustellen. Der Fokus liegt darauf, die internen Abläufe in den Krisenstäben wie auch die Zusammenarbeit einzelner Behörden zu proben. Bestehen etwa vorhandene Krisenpläne und Warnsysteme den Test? Beteiligt sind der Rems-Murr-Kreis, die Kreise Ludwigsburg und Esslingen und viele Städte an den Flüssen Murr, Rems, Neckar und Zipfelbach. Nach der Übung wollen die Behörden Bilanz ziehen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.